ARD. SWR 2 Wissen.
Der Westen soll sich vorsehen, sagt Putin. Deutschland soll kriegstüchtig werden, sagt Pistorius. Wenn die NATO-Staaten beschützt werden wollen, dann sollen sie ihre Rechnungen bezahlen, sagt Trump. In Waffen investieren, Truppenstärken erhöhen, in Alarmbereitschaft sein. So lautet heute die Zauberformel gegen eine aus dem Gleichgewicht geratene Welt. Wie gut sind wir gerüstet für unsere Zukunft?
Und ich finde auch schlimm, dass dieser Kurs von einem SPD-Kanzler und von diesen traurigen Figuren, die sich da SPD-Vorsitzende nennen, mitgetragen wird. Was ist nur aus dieser Partei Willy Brandts geworden, dass sie so einen Kurs heute durchsetzt?
Zeitenwende, Sondervermögen, 2%-Ziel der NATO. Landesverteidigung ist teuer und das dauerhaft. Sind die Deutschen bereit, das zu bezahlen? Auch dann, wenn es auf Kosten von Sozialleistungen oder Klimaschutz geht?
Neue Aufrüstung, Teil 3 von 3. Wie die Gesellschaft kriegstüchtig werden soll, von Andrea Remsmeier.
November 2023. Durch das Berliner Regierungsviertel zieht ein Demonstrationszug. Nein zu Kriegen, Rüstungswahnsinn stoppen, lautet das Motto, zu dem ein Bündnis aus Gewerkschaften, linker Partei und dem Bündnis Sarah Wagenknecht aufgerufen hat. Krieg ist ein Geschäft, steht auf den Protestschildern. Und Bildung statt Bundeswehr. Die Polizei spricht von 10.000 Teilnehmern. Die Veranstalter nennen die doppelte Zahl.
Ja, ich bin hier, weil ich dagegen bin, dass so viele Kriege geführt werden und ich auch nicht als Steuerzahlerin dazu beitragen möchte und ich nicht damit einverstanden bin, wie unsere Regierung keine Diplomatie lebt und gestaltet, und deswegen bin ich heute hier.
Weil mich das sehr stört, dass unsere Bundesregierung so viel Geld für Rüstung ausgibt und Pistorius, der schwört uns ein auf kriegsrüstig. Furchtbar finde ich das. Es müssen noch viel mehr Leute auf der Straße. Es ist gefährlich, was gerade läuft. Wir können uns doch nicht ständig auf den Krieg einschwingen.
Kriegstüchtig werden, fordert Bundesverteidigungsminister Pistorius von den Deutschen. Bei der Mehrheit der Deutschen kommt das an. Während den ukrainischen Streitkräften an der Front die Munition ausgeht und Russland die Oberhand gewinnt, während der Nahostkonflikt zu eskalieren droht und Houthi-Milizen im Roten Meer Handelsschiffe angreifen, steigt bei vielen das Bedürfnis, militärisch gerüstet zu sein. 68% wollen, dass Deutschland seine Verteidigungsfähigkeit weiter ausbaut. So hat es eine repräsentative Studie der Unternehmensberatung PwC ergeben. 57% sind bereit, mindestens 2% des deutschen Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, so wie es die NATO von ihren Mitgliedstaaten fordert. Knapp ein Drittel der Deutschen aber sehen die Militarisierung kritisch. In Berlin verschaffen sie sich Gehör. Sarah Wagenknecht fasst auf der Bühne ihre Sorgen zusammen.
Dass die Bundesrepublik den größten Rüstungshaushalt aller Zeiten im nächsten Jahr haben wird, dass Schecks in Höhe von 90 Milliarden Euro im nächsten Jahr, allein in einem Jahr, an die Waffenhersteller übergeben werden sollen, während in diesem Land tausende Lehrer fehlen, Krankenhäuser geschlossen werden und die Infrastruktur vergammelt. Diese 90 Milliarden, warum redet da nicht einer darum?
Sarah Wagenknecht will mit ihrem Bündnis nicht nur bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg antreten, sondern bereits im Juni bei den Europawahlen. Laut Umfragen ist das Wählerpotenzial erheblich, deutlich über 5%, und das aus dem Stand. Denn die ehemalige linken Politikerin sucht ihre Klientel auch bei denen, die sich derzeit im politischen Berlin heimatlos fühlen, weil sie sich wünschen, die Rüstungsmilliarden der Zeitenwendepolitik würden für friedliche Zwecke verwendet. Die großen Parteien jedoch orientieren sich am Rat von prominenten Sicherheitsexperten Und die gehen eher von weiteren Erhöhungen des Wehretats aus.
Ich habe vor einem Jahr, im März, wenn ich es recht erinnere, mal versucht, ein bisschen zu provozieren, indem ich den Begriff der Kriegswirtschaft in die Diskussion geworfen habe. Einfach mal, um mal aufzuwecken. Dann ging ein großes Geheul los. Ja, wie kann man nur?
Das ist Wolfgang Ischinger, früher Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, heute Diplomat. Hier im Interview mit dem NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien im Februar 2024. Sein provokanter Diskussionsbeitrag war ein voller Erfolg. Vorbei sind die Zeiten, als sich die Deutschen bei dem Begriff Kriegswirtschaft vor allem an das nationalsozialistische Deutschland erinnert fühlten. Heute wissen sie, auch das Putin-regierte Russland ist längst eine Kriegswirtschaft. Selbst die Europäische Union, die früher immer eine Organisation des Friedens sein wollte, könnte laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bald auf Kriegswirtschaft umstellen. Mit einem eigenen EU-Kommissar für Verteidigung, gemeinsamer Waffen- und Munitionsbeschaffung, Überwachung der Rüstungsproduktion und all das natürlich ausgestattet mit reichlich Budget. Viel garantiertes Geld und viele neue Jobs für die rüstungsrelevanten Bereiche, das fordert Ischinger auch für Deutschland.
Müssen wir tatsächlich als Regierungen hier Vorgaben geben, wie viel Munition in den nächsten 5 oder 10 Jahren von uns abgenommen wird, sodass die betreffenden Firmen nicht ins Blaue hinein planen und investieren müssen, sondern dass sie die Sicherheit haben, ihre Produkte werden ihnen dann auch abgenommen werden. Sonst wird ein Unternehmen, das Aktionäre hat, solche Investitionen nicht machen wollen.
Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger warnt, wenn die Ukraine von Russland militärisch besiegt werde, könne sich die deutsche Regierung gezwungen sehen, die Verteidigungsausgaben von 2 auf 4% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.
Liebe Offizierinnen und Offiziere.
Das ist Alexander Reinhardt, laut Fachpresse einer der wichtigsten Rüstungslobbyisten Deutschlands. Im Dezember 2023 vertritt er auf dem Fachkongress FCAS Summit in Berlin als Hauptgeschäftsführer den Bundesverband Deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie. Er warnt ähnlich wie Sicherheitsexperte Ischinger, viele dringend benötigten Fachkräfte würden sich ihre Stellen in anderen, nicht rüstungsrelevanten Branchen suchen. Um das zu verhindern, brauche die Rüstungsindustrie langfristige und verlässliche Aufträge. Und sie brauche die Achtung der Gesellschaft.
Das war lange ja in Deutschland ein Problem. Da musste man sich ja fast entschuldigen dafür, dass man in dieser Branche tätig ist. Jetzt ist das endlich nicht mehr so. Und deswegen ist es Zeit, dass wir denen jetzt Planungs- und Zukunftssicherheit geben.
Doch zu viele Finanzmittel aus dem 100 Milliarden Sondervermögen würden ins außereuropäische Ausland abfließen, findet Reinhardt. Prominentes Beispiel: F-35, das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Lockheed Martin, das die Nachfolge des veralteten Tornados antreten soll. 35 Kampfjets für mehr als 8 Milliarden Euro hat die deutsche Regierung bei den US-Amerikanern bestellt. Diese kostspielige Anschaffung soll künftig Deutschlands nukleare Teilhabe sichern. Denn Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte noch im Frühjahr 2023 die Maxime vorgegeben, marktverfügbare Produkte beschaffen, wann immer das möglich ist. Reinhardt aber findet, das allein reicht nicht. Nach seinem Vortrag stellt sich der Rüstungslobbyist für Interviews zur Verfügung.
Natürlich brauchen Sie technologische Fähigkeiten auf hohem Niveau. Aber es gilt eben auch, das Geld ist verloren für die eigene europäische Industrie. Und das ist auf jeden Fall strategisch dann fatal.
Im Bauen von Kampfjets, im Entwerfen von unbemannten Plattformen und in der Systementwicklung mit künstlicher Intelligenz sei Deutschland traditionell stark, sagt Reinhardt. Doch ohne neue Aufträge drohe die Industrie, diese Fähigkeiten zu verlieren. Deutschland wäre auf unabsehbare Zeit vom starken NATO-Partner USA abhängig. Was das bedeuten könnte, zeige jetzt schon die Aussicht auf eine mögliche Präsidentschaft Donald Trumps.
Weil sie haben heute alles Software gestützt und da haben sie, wenn sie amerikanische Systeme kaufen, reine Blackbox-Systeme, in die sie nicht reingucken können. Und wenn sie eben selbst auch ihre Systeme in Betrieb halten wollen, weiterentwickeln wollen, dann geht es nur mit eigenen technologischen Lösungen.
Wird es gelingen, die deutsche Gesellschaft kriegstüchtig zu machen im Sinne des Verteidigungsministers? Junge Erwachsene auf dem Weg ins Berufsleben spielen dabei eine Schlüsselrolle. Denn der Nachwuchs fehlt überall. Rüstungskonzerne umwerben die erhofften High Potentials mit rekordverdächtigen Einstiegsgehältern. Auch an vielen Universitäten ist die Rüstungsbranche allgegenwärtig. Sie lockt mit hochdotierten Forschungsprojekten und stiftet Lehrstühle. In einer Zeit, wo der Bildungssektor ohnehin zugunsten des wachsenden Wehretats auf Sparkurs gesetzt ist. Nicht alle Studierenden wissen das zu schätzen. Ende Oktober 2023. In einem Stadtteilzentrum im Westen von Kassel. Im Tischkreis sitzen etwa 50 Studierende und Hochschulmitarbeitende aus ganz Deutschland. Vorne wirft der Projektor das Emblem der Friedenstaube an die Wand. Keine Militärforschung an Universitäten und Hochschulen, steht da.
Herzlich willkommen zum Auftakt des Zivilglaube-Kongressbeziehungen, weil wir hoffentlich auch danach der neu gefundenen Zivilglaube-Bewegung.
Die Zivilklausel. Die Selbstverpflichtung von Bildungseinrichtungen, eigene Forschungsprojekte ausschließlich in den Dienst ziviler Zwecke zu stellen, ist eine der größten Errungenschaften der deutschen Friedensbewegung. Und sie ist in Gefahr, fürchten die Kongressteilnehmenden. Senta Pinault vom Arbeitskreis Zivilklausel Köln stimmt auf ein arbeitsreiches Wochenende ein.
Das Interessante ist, dass es seitdem tatsächlich über 65 Zivilklauseln in Hochschulen erkämpft worden sind. Die aktuelle militärische Zeitenwende finde ich wichtig zu begreifen als wirklich eine Reaktion auf all diese positiven Kämpfe. Und dass wir das jetzt quasi damit zu tun haben, dass der Ukraine-Krieg instrumentalisiert werden soll, um ein Rollback herbeizuführen.
Eigentlich ist die Trennung von ziviler und militärischer Forschung an deutschen Hochschulen ein fester Grundsatz. Sie ist die Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus, als sich deutsche Forscher allzu bereitwillig in den Dienst der kriegstreiberischen und rassistischen NS-Ideologie stellten. Doch jetzt fürchten Zivilklauselkritiker, dass Deutschland im Technologiewettlauf der Militärgroßmächte den Anschluss verliert. Dazu kommt künstliche Intelligenz, autonome Mobilität, Satellitentechnik, Sensorik sind Dual-Use-Technologien. Sie können sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich angewendet werden. Eine saubere Trennung ist kaum möglich. Sind Zivilklauseln da noch zeitgemäß? Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, aber auch CDU-Chef Friedrich Merz von der Opposition und mehrere einflussreiche Forschungsverbände wollen das zumindest wieder offen diskutieren. Für die Zivilklausel-Anhänger auf dem Kongress in Kassel ist das skandalös. Deutschlands Hochschulen müssten Haltung zeigen, sagen sie, heute mehr denn je.
Was ich wichtig finde, ist, dass wir aus der Geschichte lernen müssen, um heute Geschichte zu schreiben. Wofür wird gelernt, wofür wird geforscht?
Nach allem, was bekannt ist, hat bislang noch keine wissenschaftliche Einrichtung in Deutschland ihre Zivilklausel mit Verweis auf die Zeitenwende abgeschafft. An anderer Stelle aber hat der Ukraine-Krieg die Forschungslandschaft bereits verändert. Kurz nach Russlands völkerrechtswidrigem Angriff auf die Ukraine hatte das Bundesbildungsministerium dazu aufgerufen, Forschungskooperationen mit Russland einzufrieren und kritisch zu überprüfen. Technologietransfer dürfe nicht stattfinden. Große Wissenschaftsorganisationen schlossen sich an. Seitdem ruht an vielen Universitäten die russisch-deutsche Wissenschaftspartnerschaft, sehr zum Leidwesen vieler wichtiger Forschungsprojekte, wie etwa die SWR2-Wissen-Folge Arktisforschung ohne Russland berichtet. Die Studentin Ariane Alba Marquez von der Goethe-Universität Frankfurt findet das kategorische Ende der Forschungskooperation falsch, besonders an Hochschulen, die wie ihre eine Zivilklausel haben. Doch jeder Protest gegen das Einfrieren von Wissenschaftskooperationen mit Russland sei damals zwecklos gewesen, berichtet sie.
Das war wirklich krass, wie stark das abgewehrt wurde und auch mit einer brachialen Gewalt, vor allem von der Professorenschaft, die also mir persönlich gesagt hat, wie ich mich erdreisten könnte, sowas zu sagen. Also wir müssen jetzt die Kooperation mit Russland abbrechen. Es wird auch überhaupt gar nicht inhaltlich begründet, warum.
Bis heute seien in Frankfurt institutionelle Kooperationen mit staatlichen russischen und belarussischen Einrichtungen ausgesetzt, teilt die Goethe-Universität auf Anfrage mit. Gemäß den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Studierende aus Russland oder Belarus seien aber nicht exmatrikuliert, Forschungsstellen oder Projekte nicht entzogen worden. Die Mitsprache an Entscheidungen der Universität sei über die Gremien der universitären Selbstverwaltung gewährleistet. Die Studentin Alba Marquez ist dennoch enttäuscht.
Verantwortung heißt in dem Fall dann ja, den Interessen des deutschen Staates im Weltsystem im Endeffekt nachkommen zu wollen. So. Und jetzt nicht die Freiheit von Forschung und Lehre. Und das ist natürlich problematisch.
An den Hochschulen beobachten viele Studierende die Militarisierung von Forschung und Lehre mit Unbehagen. Doch das ist nicht überall so. Bei der Bundeswehr, die seit Jahren gegen sinkende Bewerberzahlen kämpft, könnte sich eine Trendwende abzeichnen. Sie wirbt mit allen Mitteln gegen sinkende Bewerberzahlen. Mit Postwurfanschreiben, Zukunftstagen, offenen Türen in Bundeswehreinrichtungen, Eventcamps und temporär angemieteten Karrierelounges. Dazu kommen Online-Bewerberportale und Imagekampagnen in den sozialen Netzen.
Dein Einstieg in die Bundeswehr. Unsere Berufs- und Karrierevielfalt. Bei der Bundeswehr kannst du unzählige Karrierepfade einschlagen.
Im Ranking der beliebtesten Arbeitgeber 2023 schaffte es die Bundeswehr auf Platz 2, nach der Polizei, aber vor Adidas, BMW und Porsche. Das sagt das Trendens Schülerbarometer, das mit rund 20.000 Befragten die größte Studie ihrer Art ist. Die Frage der Wehrpflichtwiedereinführung dagegen polarisiert die betroffene Altersgruppe. Die eine Hälfte der 18- bis 29-Jährigen ist dafür, die andere dagegen. Mit knapper Mehrheit für die Gegner, sagt eine Umfrage des INSA-Instituts.
Aktuell gibt es wieder mehr Kriege und Konflikte als in den letzten 20 Jahren. Und es gibt mehr Tote durch Kriege und Konflikte in den letzten 20 Jahren. Und diese Konflikte und Kriege dauern auch alle viel, viel länger an als in den letzten 20 Jahren. Man lernt auf jeden Fall die Rangfolge.
Politikunterricht an der Berufsschule Friedrich List im niedersächsischen Hildesheim. Im Klassenzimmer sitzen 15 angehende Einzelhandelskaufleute. Vorne steht ein hochgewachsener Mann in Marineuniform. Kapitänleutnant Florian Roman. Werbung für eine Bundeswehrkarriere machen, das ist ihm verboten. Wenn er von einer Schule eingeladen wird, eine Doppelstunde zu geben, dann referiert er über aktuelle Geopolitik, deutsche Geschichte und die Rolle der Bundeswehr in der Sicherheitspolitik. Manchmal ist das bitter nötig, gibt er vor der Klasse offen zu. Denn in den sozialen Netzen kursieren Fake News und Teenager stellen sich den Soldatenberuf eher vor wie ein Ego-Shooter-Game.
Ich war zum Beispiel heute Morgen in einer 9. Klasse, Oberschule. Als ich diese Meinung am Anfang gefragt habe, was verbindet ihr denn mit Soldaten? Da kam halt Call of Duty. Definitiv nein.
Ein Schüler fragt sich, was wohl sein würde, wenn der Krieg nach Deutschland käme und ob junge Leute ab 18 Jahren dann einfach eingezogen werden könnten.
Noch weitere Fragen? Ja, bitte. Kann es dann sein, dass das heißt, dann Leute ab 18 oder ab 20 Jahren müssen in die Bundeswehr? Ist sowas schon mal in Betracht gezogen worden? Das ist
mir ja, im Kriegsfall werde eingezogen, stellt Roman klar. Doch bei wirksamer Abschreckungspolitik werde es dazu nicht kommen. Er persönlich halte eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für unwahrscheinlich. Allein schon deshalb, weil der Bundeswehr die Kapazitäten dafür fehlten. Ziel sei die Aufstockung des Personals um etwa 20.000 Fachkräfte. Dann stellt Roman ein Modell vor, das derzeit in Schweden erfolgreich praktiziert wird. Auch im Bundesverteidigungsministerium wird es diskutiert.
Wir stellen fest, ob du tauglich bist, ob du tauglich bist, ob du tauglich bist, ob du tauglich bist, ob du tauglich bist. Aber ihr müsst nicht zur Armee, aber wir stellen eure Tauglichkeit fest. Und im Falle der Fälle, im schlimmsten Fall, behalten wir uns rechtlich vor, die in Anführungsstrichen am bestgeeignetsten zu ziehen.
Sind Bundeswehroffiziere als Gastdozenten in öffentlichen Schulen besonders kompetent? Oder sind sie dafür zu Interessen geleitet? Das deutsche Bildungswesen ist über diese Frage gespalten. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat Schulen und Bildungseinrichtungen dazu aufgerufen, das Veranstaltungsangebot als Bereicherung für den Unterricht zu nutzen. Dagegen argumentiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, Fragen der Sicherheitspolitik gehörten in die Hand der dafür ausgebildeten pädagogischen Fachleute und nicht in die von Jugendoffizieren. Dann ist die Doppelstunde vorüber. Die Schülerinnen und Schüler sind sichtlich beeindruckt. Ein Vierergrüppchen findet sich zusammen und diskutiert weiter. Was ist Ihnen besonders hängen geblieben?
Dass ja am Anfang 500.000 Mann waren in der Bundeswehr und jetzt nur noch 180.000. Dass wir jetzt in der heutigen Gesellschaft wieder ein bisschen aufrüsten müssen. Dass wir auch nicht wissen, was in der Zukunft alles passiert. Denn es kann friedlich weitergehen, aber es kann auch zu schlimmen Konflikten kommen. Was wir aber natürlich alle nicht hoffen.
Ich persönlich wäre auch dafür, dass man die Wehrpflicht wieder einsetzt, weil sie ist aktuell ausgesetzt, damit man halt auch verteidigungsfähig bleibt. Und weil man ja auch dieses Zuverständnis zur NATO gemacht hat, dass man halt die Verteidigung auch bietet. Und Deutschland ist ja einer der stärksten NATO-Partner und das sollte man dann meiner Meinung nach auch mehr militarisieren, sag ich mal.
Kriegswirtschaft, Rüstungsforschung an Universitäten, Wehrpflicht, vieles, was vor dem Ukraine-Krieg in Deutschland noch empörte öffentliche Debatten ausgelöst hätte, wird heute von den Deutschen mitgetragen. Wenn es nach der Bundesregierung geht, dann sollen sich immer mehr gesellschaftliche Bereiche immer konkreter auf einen möglichen Krieg vorbereiten. Die Verkehrsinfrastruktur soll für Militärtransporte ausgebaut werden. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger spricht sich für Zivilschutzübungen an Schulen aus. Und zivile Organisationen wie das Technische Hilfswerk oder die Freiwilligen Feuerwehren, die eigentlich für den Katastrophenschutz zuständig sind, sollen bald auch für die Zivilverteidigung eingespannt werden. Deutschland wird kriegstüchtiger. Dafür sind die Weichen gestellt. Aber wird Deutschland dadurch auch sicherer? 10. Januar 2024. In Genf laufen die Vorbereitungen für das Weltwirtschaftsforum in Davos. Auf einer Pressekonferenz stellen die Veranstalter die Studie Global Risk Report 2024 vor. Über 1400 Risikoexperten und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft haben ihre Einschätzung abgegeben, welche globalen Risiken die Menschheitsentwicklung am meisten gefährden könnten, in der nahen und in der ferneren Zukunft. Nachzusehen ist die Veranstaltung auf YouTube.
Miss- and disinformation as the number one risk.
Falsch- und Desinformation wurde als das größte Risiko genannt. Danach folgten Extremwetter, gesellschaftliche Polarisierung und zwischenstaatliche bewaffnete Konflikte als die fünf größten Risiken in der Zwei-Jahres-Perspektive. Dicht gefolgt von Armut, Inflation, unfreiwillige Migration, Rezession und Umweltverschmutzung.
Noch pessimistischer fällt die Experteneinschätzung für die fernere Zukunft aus. Zwei Drittel erwarten starke Erschütterungen. Was allerdings auffällt, das Menschheitsrisiko, zwischenstaatliche bewaffnete Konflikte wie Russlands Krieg gegen die Ukraine oder ein drohender Großkonflikt zwischen der NATO und Russland, taucht in dieser Top-10-Liste der größten Risiken nicht auf.
In der 10-Jahres-Prognose verursachen, wie auch in früheren Jahren, die klimabedingten Risiken die größte Besorgnis. Extremwetterereignisse an erster Stelle. Dann folgt ein Risiko, das neu in unserer Liste ist, unumkehrbare Veränderung der Erdsysteme. Danach folgt Verknappung der natürlichen Ressourcen.
Deutschland setzt gerade andere Prioritäten. Die Spitzenpolitik diskutiert eine mögliche Aufstockung des 100 Milliarden Euro Sondervermögens Bundeswehr. Der Klima- und Transformationsfonds aber, das zentrale Instrument des klimafreundlichen Umbaus, wurde nach einem Verfassungsgerichtsurteil um 60 Milliarden Euro zusammengestrichen. Im Bundeshaushalt 2024 müssen alle Ressorts sparen. Allein der Wehretat ist gewachsen auf einen Rekordwert von 52 Milliarden Euro. Das ist mehr als die Etats für Gesundheit, Familie, Wirtschaft und Klimaschutz sowie Wohnen zusammengerechnet. Rüstungsforscher Marc von Böhmken vom Internationalen Zentrum für Konfliktstudien in Bonn, kurz BIC, beobachtet das mit Sorge.
Rüsten wir an richtiger Stelle für die Zukunft? Das ist die Frage. Also ich glaube, was wir brauchen, ist eine nüchterne, sachliche Analyse der Herausforderungen, die uns in der Zukunft bevorstehen, der Gefahren. Was wir derzeit teilweise erleben, so nehme ich das wahr, das sind Panikdiskurse, auch eine gewisse Angstmacherei. Also die Idee von der völlig maroden, uns kaputtgesparten Bundeswehr.
Die, wie Marc von Böhmken im vorangegangenen zweiten Teil dieser Serie erklärt hat, im internationalen Vergleich nicht ganz so schlecht dasteht, wie oft behauptet wird. Das Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr, das 2%-Ziel der NATO, Großaufträge an die Rüstungsindustrie. Die Militärausgaben werden wohl auf lange Sicht weiter steigen. Dabei droht Deutschland derzeit Gefahr aus verschiedenen Richtungen. In vielen Bereichen fordern Experten Investitionen in Risikovorsorge. Deutschland allerdings, fürchtet von Böhmken, blickt derzeit nur nach Moskau.
Klimawandel, Pandemien, Massenmigration und Armut. Und um diesen grenzüberschreitenden Krisen zu begegnen, da braucht es nicht nur Ressourcen, sondern auch eine verstärkte internationale Zusammenarbeit. Und ich denke, hier liegt dann womöglich auch die wahre Dramatik oder auch Tragik der russischen Bedrohung und des gegenwärtigen Rüstungswettlaufs. Also erschwert es uns, diesen anderen Krisen gemeinsam und mit den dafür notwendigen Mitteln zu begegnen.
Kriegstüchtigkeit. Mit diesem Begriff hat Bundesverteidigungsminister Pistorius der Mehrheit der Deutschen erfolgreich klargemacht, dass es gilt, die militärischen Versäumnisse der vergangenen Jahre aufzuholen. Aber Sicherheit bedeutet mehr als geschützt sein vor dem Angriff einer feindlichen Armee. Es bedeutet auch Schutz vor Extremwetter und Ernteausfällen, Krankheit und Armut, Bildungsverlust und Perspektivlosigkeit. Sicherheit ist nur dann gewonnen, wenn nach dem Ende des Sondervermögens auch dafür noch Geld übrig ist. Die Herausforderungen für die Zukunft sind enorm.
SWR 2 Wissen.
Neue Aufrüstung, Teil 3 von 3. Wie die Gesellschaft kriegstüchtig werden soll. Von Andrea Remsmeier, Sprecherin Birgit Klaus, Redaktion und Regie Lukas Meyer-Blankenburg.
Hallo, ich bin Anna Engelke.
Und ich bin Carsten Schmiester.
Russland führt jetzt schon im dritten Winter Krieg gegen die Ukraine.
Über die Entwicklung sprechen wir im Podcast Streitkräfte und Strategien, immer dienstags und freitags.
Wir analysieren mit Experten und unseren Korrespondenten in der Ukraine.
Die Soldaten an der Front klagen über Müdigkeit, aber dennoch ist der Großteil der Bevölkerung bereit, weiter zu kämpfen und sieht keine Alternative, als sich weiter zu verteidigen.
Und wir geben ruhige Antworten auf die vielen beunruhigenden Nachrichten.
Man muss sehr deutlich sehen, dass in der Ukraine ein Kampf geführt wird um Freiheit. Dass dieser Kampf, der dort geführt wird, ein Kampf bis zum Äußersten ist. Und all das, was an Unterstützung notwendig ist, das muss auch in die Ukraine gegeben werden. As long as it takes.
Hört also gerne rein und abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien.
Zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.